Daily. Nachmittagsupdate.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben einen tollen Gast, muss ich sagen. Ein tolles Gespräch wartet auf euch, nämlich Daniel Hanelt ist bei uns, der CEO von Sport Alliance. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ich würde mal sagen, am besten kann man es beschreiben mit einer Art technischer Infrastruktur oder Betriebssystem für die ganze Fitnessbranche, also insbesondere die Fitnessstudios. Und ja, da sind 60 Millionen Euro gerade investiert worden. Und wie es dazu kam und was mit dem Geld passieren sollte und wie groß eigentlich dieser Markt ist und wie man den erobern kann, darüber haben wir gesprochen. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Agicap. Keine Lust mehr auf klobige, unübersichtliche Excel-Tabellen? Agicap hilft dir, durch eine automatisierte und verlässliche Liquiditätsplanungssoftware Transparenz und Kontrolle über deine Liquidität zu erhalten, damit du wichtige strategische Entscheidungen leichter treffen kannst und früh genug erkennst, wann du zum Beispiel eine neue Finanzierung benötigst oder ob du dir eine Investition leisten kannst. Teste die Software jetzt kostenlos unter agicap.com/de.
Die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast
Daniel Hanelt, CEO von Sport Alliance.
Ich freue mich sehr, Daniel Hanelt ist hier, CEO bei Sport Alliance. Hallo Daniel.
Hey Jan, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich auch wirklich sehr, weil es ist ja ziemlich krass, was sich bei euch tut, muss ich sagen. Und ihr beackert einen Markt, den ich so gar nicht kenne. Ja, musst uns gleich mal ein bisschen durchführen, weil es ist ja schon ziemlich krass.
Ja, ist ganz interessant, weil ich kannte ihn auch nicht.
Okay. Also
ich bin eigentlich wirklich Quereinsteiger. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann ein Unternehmen für Softwareentwicklung aufgebaut. Und wir haben echt viele Industrien uns angeschaut, weil wir viele Projekte in unterschiedlichsten Bereichen gemacht haben. Aber ich meine, bis auf, dass ich mal irgendwie Mitglied in einem Fitnessstudio war, habe ich mich nie dafür interessiert oder nie Gedanken darüber gemacht, wie denn überhaupt die Prozesse gemanagt werden, wie es um die Digitalisierung irgendwie steht in diesem Bereich. Und deswegen war das für mich auch Neuland.
Sehr cool. Und sag mal, dann verstehe ich richtig, also ihr konzentriert euch momentan zumindest auf den ganzen Fitnessbereich oder Fitnessstudio-Bereich. Das ist ein riesengroßer Markt, ne?
Das ist ein riesengroßer Markt, ja. Also es ist ja, wissen relativ wenig Leute, dass Fitness die mitgliederstärkste Sportart weltweit ist. Also wir haben irgendwie allein in Deutschland haben wir 11 bis 12 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios. Die Branche setzt in Deutschland ungefähr 5-6 Milliarden um und weltweit halt knapp 100 Milliarden. Ist ein großer Markt.
Aber das heißt, diese 11-12 Millionen, das sind tatsächlich Menschen in Fitnessstudios. Also jetzt nicht welche, die zu Hause ein bisschen Fitness machen vom Fernseher oder so, sondern wir reden jetzt tatsächlich über Menschen, die dafür auch Geld ausgeben.
Die einen aktiven Vertrag haben, ja. Die Geld dafür ausgeben. Es gibt natürlich irgendwie eine gewisse Quote, die das nicht ganz so regelmäßig nutzen. Aber ja, es sind aktive Mitgliedschaften.
Und wahrscheinlich gemessen im Januar, ne? Da sind die Zahlen immer am höchsten.
Es ist ja witzig. Ich habe es ja wirklich für ein Gerücht gehalten. Aber es ist wirklich so im Januar, die guten Vorsätze,
ja, ja.
Es ist jedes Jahr dasselbe. Also dieses Jahr nicht, leider, aber... Ansonsten ist es so.
Ja, genau, weil du es schon ansprichst. Lass uns mal ganz kurz, weil ich hatte auch neulich die Gründer von Urban Sports Club hier. Für die war Corona ganz schön hart, muss ich sagen. Und die haben sich dabei auch irgendwie so durchgewurschtelt, auch wenn sie sich von relativ vielen Mitarbeitern auch trennen mussten und so. Wie war das denn bei euch?
Das war, also da schlagen in der Tat zwei Herzen in meiner Brust. Also wir haben natürlich auch die bitteren Seiten haben wir natürlich voll mitgenommen. Also wir haben uns nicht von Mitarbeitern trennen müssen. Im Gegenteil, wir haben sogar Mitarbeiter dazu gewonnen in dieser Zeit. Aber es war natürlich trotzdem eine Zeit der großen Unsicherheit. So, wie geht's weiter? Wie wird sich das Geschäftsmodell irgendwie entwickeln? Und gerade irgendwie beim ersten Lockdown, man hatte halt einfach keine richtige Perspektive, was denn passieren würde. Und wir sind jetzt auch mittlerweile 250 Mitarbeiter. Da da hat man schon eine gewisse Verantwortung. Aber was halt noch schlimmer war, war letztendlich mit den Studiobetreibern zu sprechen. Weil für die war es natürlich noch schlimmer, weil die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie diese Dienstleistung auch anbieten können. Und diese Unsicherheit ist natürlich jetzt immer noch nicht ganz weg für die Studiobetreiber. Sie haben auch sehr, sehr viel an Substanz verloren, also an aktiven Mitgliedern. Aber es hatte halt auch was Gutes. Also als ich angefangen habe in 2014, da war damals schon irgendwie, alle haben von Digitalisierung gesprochen. Aber in Wirklichkeit war es so, okay, das haben wir schon 30 Jahre so gemacht. Und ich betreue meine Mitglieder hier vor Ort, wenn sie da sind. Und diese ganze Digitalisierung war nicht so richtig greifbar für die Unternehmer. Und das hat sich halt mit Corona komplett geändert. Weil diese Erkenntnis halt, also wirklich gnadenlos eingesetzt hat, dass man nicht sich darauf verlassen kann, dass man diesen Kontakt und die Verbindung zu seinen Kunden eben nur in der Präsenz halten kann, sondern man muss sich halt letztendlich, man muss sich darum kümmern, digital mit seinen Kunden vernetzt zu sein und Angebote in diese Richtung auch zu spielen. Und dadurch, dass wir halt eine digitale Plattform sind, haben wir natürlich eine ganz andere Nachfrage jetzt erfahren und eine viel größere Akzeptanz und Bereitschaft, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Und insofern ist es auf der einen Seite war es wirklich schwer, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein wirklicher Katalysator für die Digitalisierung in der Branche.
Ja, also das klingt ein bisschen so, klingt auch nachvollziehbar dann erstmal, dass ihr Mitarbeiter eingestellt habt, weil vielleicht so die Analogie ist ja ein bisschen vielleicht zum Einzelhandel, ne, wo da plötzlich eben Shopify dann auch ein oder ne, also vergleichbare Unternehmen auch den Digitalisierungsbooster irgendwie quasi Nutznießer davon waren, dass plötzlich die ganzen Läden eben das Internet entdeckt haben. Und wahrscheinlich ist es bei euch dann auch so. Dann kam plötzlich der Bedarf und ich höre raus, dass ihr ja diese Mitgliederebene rausholt aus den eigenen vier Wänden von einem Studio und dann vielleicht sogar erweitert, ne?
Ja, also, genau. Also natürlich sind wir primär für unsere Kunden, also die Studios da, um Prozesse zu digitalisieren, etc. Aber es ist natürlich auch das, was du eben gerade angesprochen hast, ich denke, dass ein ganz großer Part zukünftig oder eine ganz große Aufgabe für die Anbieter von sportlichen Aktivitäten ist, dass sie diesen Switch hinbekommen einer hybriden Betreuung. Also dass sie die Persönlichkeit der Trainer, dass sie die Präsenz in den Studios verknüpfen mit Online-Angeboten, dass sie ihre Kurse streamen und dass der Konsument, also der Kunde einfach eine größere Auswahl hat, wie man sich sportlich betätigt. Kann er sich selber entscheiden, möchte er irgendwie im Wohnzimmer sein oder möchte er irgendwie ins Studio fahren.
Und wenn ich das jetzt richtig interpretiere von euren Zahlen her, also jetzt gab es eine Finanzierungsrunde über beachtliche 60 Millionen Euro von PSG, da habe ich erst gedacht, der Fußballclub ist bei euch eingestiegen, aber es ist ein Private Equity Unternehmen, ne? Das ist ja irgendwie auch nochmal sehr spannend. Das heißt, ihr wart, also zum einen klingt das so, ihr seid 2011 gegründet, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, ihr wart 10 Jahre lang irgendwie, seid ihr aus dem Cashflow gewachsen, profitabel wahrscheinlich dann. Und jetzt seid ihr ein Private Equity Case. Wie kam es denn dazu?
Ja, das muss ich etwas korrigieren. Also ach so. So richtig los ging es 2014 und Thomas Stempfli, mein Co-Founder und ich, wir sind halt mit dieser Vision angetreten, wirklich weltweit diese Industrie zu digitalisieren, weil wir beide nicht nur Spaß an der Digitalisierung, sondern auch irgendwie an einer Arbeit an, die einen Sinn hat, insofern, als dass wir Menschen enablen, mehr Sport zu machen. Und diese Verknüpfung hat uns dazu geführt, dass wir halt so diese ganzheitliche Vision entwickelt haben in 2014. Und der Thomas, der hat letztendlich den Weg bis jetzt PSG eingestiegen ist, finanziert als Hauptgesellschafter. Also da sind schon auch irgendwie in den Aufbau sind so 20 bis 25 Millionen geflossen.
Ach wirklich?
Also das war schon, ja, das war schon. Wir sind halt immer unter dem Radar gelaufen, weil wir nicht so ein ganz typisches Startup sind, das halt jedes Jahr neu gepitcht hat. Und insofern war diese neue Situation, also wir waren halt einfach Anfang 2021, haben gedacht, hey, wir sind sehr gut da irgendwie durchgekommen durch Corona und wir haben eigentlich ein sehr, sehr starkes Fundament gebaut. Wir wollen jetzt internationalisieren, wir haben große Ketten gewonnen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, komm, jetzt können wir eigentlich, also das ist so gut, diese Story funktioniert so gut, wir müssen das eigentlich noch weiter beschleunigen.
Aha.
Und mitten im Lockdown haben wir gedacht, okay, wir suchen nach einem institutionellen Investor, aber hatten eigentlich gedacht, komm, wir machen das Ende 2021, aber wir bereiten uns mal darauf vor, so, weil wir waren einfach nicht darauf vorbereitet, irgendwie so einen Prozess zu führen. Also wir, ja, Datenraum befüllen und Dokumente zusammensuchen.
Ja, ja. Kannst du uns mal, weil ich finde es ja sehr spannend, was du erzählst, kannst du uns mal durch euer Geschäftsmodell führen? Also womit verdient ihr, weil du gerade auch sagtest, Ketten, sind denn Ketten hinterher die spannendsten Key-Accounts für euch und ihr verdient quasi pro Einzeloutlet oder welche Art von, weiß nicht, Kunden, an welcher Art von Kunden verdient ihr wie viel Geld? Also jetzt muss ich jetzt keine Details nennen, aber so mal so ganz nur die Größenordnung oder euer Geschäftsmodell mal kurz erklären.
Ja. Sehr gerne. Also grundsätzlich sind wir im klassischen SaaS-Business. Also das heißt, die eigentliche ERP-Software, die Magic Line, die verkaufen wir pro Studio pro Monat zu einer Lizenzgebühr, die irgendwo zwischen free, also wirklich kostenlos ist, bis hin irgendwie zu 300, 400 Euro pro Studio pro Monat. Und das kommt so ein bisschen darauf an, welche Features brauchst du, wie groß bist du, wie viele Kapazitäten brauchst du. Und das, was so eine Win-Win-Situation ist, also es ist ganz witzig, also in der ganzen Welt ist die Preissensitivität irgendwie hinsichtlich Software für Studios, die ist sehr groß bei den Studios. Also man kann weltweit gucken und diese Preisrange von 0 bis 300, 400 Euro, die findet sich halt einfach weltweit. Also es ist kein userbasiertes System, sondern so ein studiobasiertes System. Und es ist eigentlich, gemessen an den Features, die gefordert werden, ist das sehr wenig Geld.
Ja, ist es so?
Ja, ist es. Also das ist ja ein komplettes ERP-System. Also wir haben irgendwie ein Point of Sale, wir haben CRM, wir haben das gesamte Recurring Billing, Mahnwesen, Trainingsbetreuung. Also es ist eine unglaublich breite, vielfältige Anwendung und du musst dir so vorstellen, du brauchst eine Software, um dein gesamtes Unternehmen zu führen. So. Und ich meine, ganz viele andere Unternehmen, da hast du halt 4, 5 Softwarelösungen, die mit Schnittstellen arbeiten. Und hier ist es wirklich so ein One size fits it all. Und das, was wir sehr früh erkannt haben, ist, dass der Markt ja grundsätzlich jetzt rein von der Anzahl der potenziellen Kunden, der ist ja recht klein. Also wir reden irgendwie von, in Deutschland haben wir so 8.000, 9.000 Studios.
Aha.
Von 6.000 Besitzern. Und wenn du so einen B2B-Markt hast, wo du sagst, hey, Ich hab irgendwie nur Potenzial in einem Land von einer oberen vierstelligen Anzahl an Kunden, potenziellen Kunden, dann ist das halt eigentlich nicht so ein unglaublich attraktives Businessmodell. Und deswegen sind wir, deswegen haben wir halt gesagt, hey, wir müssen das ganz anders denken. Wir müssen halt irgendwie sagen, okay, das ERP-System ist letztendlich das Fundament, die Basis, die Infrastruktur, um letztendlich Digitalisierung darauf überhaupt denken zu können. Das heißt, wir haben mit MySports haben wir so eine Art Buchungsportal, damit man wirklich digital auch seine sportlichen Aktivitäten buchen kann. Das haben wir dann da drauf gesetzt. Aber das, was wir unseren Studios bieten, sind halt einfach Mehrwertdienstleistungen. Also wir haben einen Finanzdienstleister gegründet mit der Eurofit 24. Wir machen Fälligkeitsfactoring. Wir machen Inkasso mit der Payview. Das heißt, diese Kombination von B2B-Software und Financial Services, das ist, ich glaube, als wir damals angefangen haben, war das eher noch so eine Seltenheit. Mittlerweile ist das eigentlich, ich glaube, weltweit Standard, diese Kombination. So, warum? Weil du eben, weil du in der Kombination B2B-Software in kleinen Verticals und Financial Services kannst du einfach den potenziellen Markt leveragen. Du verdienst einfach x-mal mehr mit Finanzdienstleistungen. Und das Wichtige ist eben nicht auf dem Rücken der Kunden, weil sie könnten es eh selber nicht günstiger handeln. Und insofern ist es eine Win-Win-Situation. Wir machen es, weil wir skalieren, machen wir es günstiger, als die Studios es selber machen könnten. Bauen wir halt unterschiedliche Revenue-Streams, die in diese Plattform eingebaut sind. Und da gehört dann Marketing dazu, da gehört Einkaufsdienstleistung dazu, etc. Das ist wirklich so ein Ökosystem, so ein One-Shop, wo ein Studiobetreiber sagt, hey, ich bin bei der Borderlines, ich hab was Technologie angeht, letztendlich einen Anbieter und einen Ansprechpartner. Und das ist cool, das funktioniert gut.
Und das ist hinterher dann, ja.
Ich wollte einfach nur sagen, das ist cool, aber es bedeutet natürlich auch, dass du gleichzeitig sehr viele Businessmodelle parallel entwickeln musst, weil natürlich Financial Services Factoring ist halt komplexer, also ist halt ein ganz eigenes Businessmodell. E-Commerce ist wieder ein anderes, Marketing ist wieder ein anderes und Software ist halt auch wieder ein anderes. Das ist herausfordernd.
Ja, also klingt auch so. Also wenn man jetzt mal, es gibt ja so den berühmten Lean Startup Ansatz, dann würde ich sagen, ist genau das Gegenteil, ne?
Ja. Ja. Und es war auch, also man muss fairerweise sagen, wir haben vor drei, vier Jahre, da haben wir das erste Mal, haben wir mal so unsere Fühler ausgestreckt und haben gepitcht bei dem einen oder anderen und wir haben das Feedback bekommen, konzentriert euch doch mal auf eine Sache, macht doch einfach nur Software oder macht doch nur das. Warum müsst ihr denn irgendwie so eine riesen Plattform bauen?
Mhm. Und wie war eure Antwort?
Dass das sehr viel Sinn macht. Ja, weil es sich gegenseitig befruchtet. Ja. Also du kannst halt Cross-Sell, Upsell machen. Du baust halt wirklich ein Netzwerk auf. Und es ist die einzige Chance, wirklich Impact in diesem Markt zu haben, meines Erachtens.
Ja, ich finde das interessant, weil ich hatte neulich, vielleicht kennst du die Benedikt Sauter hier von Central. Die starten ja auch mit dem ERP-System ziemlich durch, in einem ganz anderen Segment als bei euch. Und der hat also zum Beispiel gesagt, sie versuchen natürlich auch in jedem Bereich gut zu sein, also auch sehr breit aufgestellt von den Anwendungen her. Aber ihr Kernthema sind eigentlich Schnittstellen, weil sie hinterher zum Beispiel selbst, obwohl sie ein eigenes CRM gebaut haben, dann doch auch HubSpot nutzen, ja, im eigenen Team, weil sie sagen, für ihren Anwendungsfall in der Größe ist das schon das bessere Tool. Und ist das nicht bei euch vielleicht auch so, dass man eigentlich eher über Schnittstellen wachsen könnte, als jetzt alles bauen zu wollen?
Ja, das ist auf der einen Seite ist das komplett richtig. Hat natürlich auch was mit der Preissensitivität zu tun. Mhm. Also wenn du irgendwie ein Studio, und jetzt nehmen wir mal die Ketten irgendwie außen vor, aber wenn du jetzt irgendwie einen Betreiber hast, der maximal bereit ist, vielleicht 250, 300 Euro zu zahlen, dann ist es halt schwierig, wenn er gleichzeitig irgendwie noch HubSpot und Mailchimp und drei andere Softwarelösungen noch bauen muss. Und ich glaube, dass unser Ansatz zu sagen, und es ist vielleicht auch vergleichbar zu Accenture, dass man sagt, hey, wir haben einen One-Shop, aber sind offen für die Integration von anderen Softwarelösungen, wenn das eigene Angebot nicht reicht. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel sagt, hey, Sales und Marketing, das ist irgendwie, ich brauche da was Individuelles, dann bauen wir halt Integrationen zu anderen System. Mhm. Also es ist vielleicht sehr ähnlich.
Und sag mal, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Jetzt habe ich nicht mitgeschrieben, aber du sagtest vorhin so 11 bis 12 Millionen Kunden, also zahlende Kunden bei den Fitnessstudios und so eine knappe fünfstellige Anzahl an Fitnessstudios. Ne? Das war die Größenordnung.
Knappe fünf, ja, genau.
Ja, richtig. Also ja, ganz grob über den Daumen gepeilt hat ein Fitnessstudio, also wenn man es jetzt mal einfach rechnet, 1000 Mitglieder dann demnach, ne, im Schnitt.
Ja, genau. Also wenn du wirklich in den Branchendurchschnitt nimmst, ja.
Ja, ja, also geht wahrscheinlich von bis, aber ich bin erstmal von der schieren Menge dann im Durchschnitt erstaunt, weil das hätte ich jetzt gedacht, so große Fitnessstudios gibt es eigentlich gar nicht, dass da 1000 Mitglieder oder mehr noch sich die Klinke in die Hand geben. Ist das
stimmt, Jan. Die kommen halt nicht alle gleichzeitig.
Ja. Nee, also wie gesagt, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie einfach. Ich versuche nur mal jetzt so die Fantasie eures Private Equity Unternehmens. Also ich verstehe schon, jetzt habt ihr verschiedene Module und verschiedene Angelhaken da draus, mit denen ihr dann irgendwie auch Geld verdienen könnt. Die Revenue Streams klingen plausibel. Finanzmodelle sind, glaube ich, immer gern gesehen bei Private Equity. Aber was ist jetzt die Fantasie, die man dort wecken musste bei denen? Also, weil die wollen ja jetzt wahrscheinlich dann irgendwie, Private Equity heißt ja oft dann auch, kommen irgendwelche Zukäufe und man fängt an, so ein perfektes Unternehmen zu formen, ne?
Genau, wir haben eine hybride Strategie. Das heißt, es ist einmal natürlich irgendwie organisches Wachstum. Und da ist noch viel zu tun, weil wir haben jetzt erst gerade angefangen, letztes Jahr mit der Internationalisierung. Das heißt, wir sind halt klarer Marktführer in der Dachregion. Und das Interessante einfach an diesem Businessmodell ist, dass Fitnessstudios zu 80-90% weltweit gleich funktionieren. Aha. Da gibt es keine großen Unterschiede. Das heißt, wenn du eine Adaption, eine lokale Adaption baust, dann hast du vielleicht irgendwie in dem steuerrechtlichen, kassenrechtlichen Finanzwesen so ein paar Adaptionen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Prozesse der Lead-Generierung, des Access-Controls und insgesamt der Kundenbindungsmaßnahmen, dass das irgendwie grundsätzlich anders funktioniert. Und das heißt, da stehen wir eigentlich erst am Anfang, weil es ist das Charmante an diesem Markt ist einfach, dass der Markt eben sehr klein ist für große Softwareunternehmen, die sich nur auf Software beziehen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie in andere Länder gehst, dann hast du halt immer, meistens hast du eine gewisse DNA von Anbietern. So, die sind meistens 10 bis 20 Jahre alt, haben einen in die Jahre gekommenen Tech-Stack, haben halt, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 5 und 10 Entwicklern, sind aber Marktführer. Mhm. Und das heißt, das, was wir versuchen werden, ist einfach das größte R&D-Team weltweit aufzubauen in diesem Sektor. Das wirklich die beste Lösung in diesem Bereich bauen kann und dann einfach skalieren, weltweit skalieren.
Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn ich dir vorhin richtig gefolgt bin, dann müsst ihr ja sogar skalieren, ne? Weil tatsächlich einfach die Anforderungen an euch so umfangreich sind, was da quasi an Preis-Leistung verlangt wird, dass man ja wahrscheinlich am Einzelkunden, wenn man nicht genügend hat, gar nicht genug Geld verdient, ne?
Ja, also Skaleneffekte sind natürlich, das Gesamtkonstrukt ist natürlich, das Gesamtnetzwerk hat damit natürlich irgendwas zu tun, aber natürlich auch Skalierung. Und es gibt halt eben derzeit nicht diesen klaren European Worldwide Leader in diesem Bereich. Und diese Möglichkeit, die sehen wir, glaube ich, alle gemeinsam. Und das war halt mit dieser Grund, warum, also diese Fantasie mussten wir gar nicht so wecken, weil PSG hatte uns schon auf dem Zettel, ein, zwei Jahre irgendwie vorher. Und das war relativ, also wir waren da sehr, sehr schnell auf einer Linie.
Ich verstehe das trotzdem noch nicht ganz, wenn du sagst Private Equity jetzt, weil warum, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid kein klassisches Startup. Warum denn eigentlich nicht? Also ihr könntet doch jetzt auch nochmal viel, viel mehr Wachstumskapital, also auch perspektivisch noch aufnehmen und gebrauchen können, oder?
Es ist ja ein Growth Fund, ne? Also das heißt, okay. Es ist wirklich auf Wachstum ausgelegt, ja, und wir sind jetzt irgendwie roundabout bei 25 Millionen Umsatz und diese Finanzierungsrunde soll uns ermöglichen, halt irgendwo in Richtung 100 Millionen zu kommen und das, was dann natürlich irgendwie als nächster Step ansteht, ist dann halt, ja, dann ist die Reise noch nicht zu Ende, sondern dann ist dann einfach die nächste Phase und darauf arbeiten wir dann hin und ja, dann bist du wahrscheinlich noch eine größere Finanzierungsrunde.
Ja, ich hatte vorhin nach der Anzahl der Mitglieder gefragt, nochmal pro Studio, weil ich hatte mal den Gründer von Schoko, ich weiß nicht, ob du kennst, CHOCO, hier im Podcast, die sind ja eins der am schnellsten wachsenden Startups überhaupt in Deutschland, sind voll international schon in Amerika und so weiter. Und bei denen ist im Vergleich zu euch, und da habe das eben mal die Frage, ob man das nicht bei euch auch nochmal anders denken könnte, die geben ihre Software an ihre Kunden komplett for free raus. Ja, das heißt, deswegen wachsen die auch so schnell. Das heißt, die haben überhaupt keine komplizierten Gespräche. Das, wo du gerade sagst, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, diese Diskussionen führen die gar nicht, weil sie halt eben, und deswegen kam ich da bei euch drauf, über die Zusatzdienste, also zum Beispiel eben Finanzierung oder Einkauf und so weiter eben monetarisieren. Das bekommt der Kunde gar nicht mit. Und das fand ich nochmal einen spannenden Ansatz. Also den habe ich so noch nie gesehen vorher, aber der könnte bei euch ja eigentlich auch greifen, ne?
Ja, also bei uns sind die Zusatzdienstleistungen ja auch, sind ja optional. Es ist wirklich die freie Wahl des Studios, weil zu denken, dass die halt einfach so attraktiv sind. Wir haben halt diesen Verkaufskanal, deswegen haben wir große Synergien irgendwie in dem Bereich Marketing und Sales. Aber es ist trotzdem free of choice. So. Und ich denke, das ist, das ist halt schon ein Unterschied. Die Software an sich ist letztendlich die komplette Infrastruktur deines Unternehmens. Das heißt, jeder Euro läuft da letztendlich durch, was irgendwie Umsatz angeht. Und ich denke halt schon, dass das Modell als solches, gerade wenn du Finanzen einem System anvertraust, da kann es auch kontraproduktiv sein, eine Software zu verschenken, weil sich dann die Gedanken einstellen, okay, womit verdienen die eigentlich Geld? Verdienen sie irgendwie durch Datenweitergabe oder wie auch immer? Also insofern ist sicherlich ein spannender Gedankenansatz, aber ich denke, dass es grundsätzlich ja, es liegt an der Preissensitivität, aber der größte, wenn wir mal die größten Herausforderungen bei dem Verkauf insgesamt einer ERP-Software ist, dass man so etwas nicht gerne wechselt.
Das kann ich mir sofort vorstellen. Deswegen sage ich ja auch, man da eben nicht mit der Free-Lösung, das war, also wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht euer Modell in Frage stellen. Ich kenne den Markt nicht, ich kenne euer Modell nicht. Aber ich fand das bei dem David von Schoko, ich meine, das ist ja, da geht es ja um Restaurantlieferungen. Und ich fand das so faszinierend zu sehen, dass die quasi ein verstecktes Modell haben. Ja, und bei euch einfach nur, deswegen kam ich eigentlich drauf, 10 Millionen oder 12 Millionen Besucher in einem oder Abonnenten von so einem Studio bedeutet ja wahrscheinlich im Schnitt zahlen die aber vermutlich so 30 Euro oder 40 Euro oder sowas, ne, im Monat. Ja, also um ein Vielfaches mehr als die
rund 5. Ganz schön schnell im Kopf rechnen.
Ja, weil das ist jetzt, also wir reden ja mit runden, wir rechnen mit runden Zahlen, ne? Aber ich will nur sagen, also ein Vielfaches mehr als die rund 50 Millionen, die du vielleicht, glaube ich, vorhin so ganz grob bei dem Marktpotenzial von euch dann irgendwie angesprochen hast. Und deswegen dachte ich nur, ob man da nicht noch viel mehr machen kann. Also das war der einfache Gedanke. Aber das müssen wir jetzt auch gar nicht so ausweiten. Ich will jetzt hier gar nicht einfach nur der Hinweis mal, sich Schoko anzugucken. Ich kann euch auch mal connecten. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Markt. Genau, aber dann, jetzt sag noch mal ganz kurz. Also bei euch, Internationalisierung steht jetzt an. 100 Millionen ist die nächste Zielgröße, ja? Was muss auf dem Weg dahin noch alles passieren? An Umsatz, ja, genau.
Ich denke, es gibt halt zwei Stoßrichtungen. Das eine ist wirklich dieses gesamte Ökosystem in der Dachregion noch mehr zur Reife zu bringen und mehr die Durchdringung hinzubekommen. Und international ist es einfach wirklich, wir haben halt in 2018 war es, mir fehlt dieses Corona-Jahr immer komplett. Ende 2018 haben wir McFit, also die RSG Group, gewonnen. Und die haben uns das letztendlich, also eigentlich haben sie nur nach einem Provider gesucht für die Dachregion, weil sie immer schlechte Erfahrungen gemacht haben als Software-Dienstleister, die dann auch international ihre Software einsetzen wollen. Das hatten sie bisher immer nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und die haben den Job wohl offensichtlich ganz gut gemacht. Und da haben sie gesagt, kommt, dann macht uns doch, dann geht doch auch irgendwie mit uns nach Spanien und Italien und Türkei und so weiter und so fort. Und das war für uns total super, weil wir eben, weil wir nicht einfach blind in einen Markt reingegangen sind, sondern sozusagen mit unseren Key Accounts ins Ausland wachsen konnten, Erfahrung sammeln konnten, Unterstützung bekommen haben. Und das hat uns super geholfen. Und das versuchen wir jetzt weiter voranzutreiben und sehen da halt eigentlich die größte Skalierungsmöglichkeit, weil wir ganz stark, also was ganz interessant ist, ist, dass es keinen Anbieter gibt, der letztendlich ohne einen Sales-Prozess diese Software, also Software für Fitnessstudios, ohne einen Sales-Prozess live nehmen kann. So, also findest oft keine Preise, aber geschweige denn irgendwelche Demo-Versionen. Und wir haben halt die Vision, wirklich zu sagen, hey, wir wollen eigentlich einen komplett digitalen Vertrieb haben. Also was für andere Softwarelösungen komplett normal ist, ist in unserer Branche völlig unnormal. So, also ich meine, als wir Slack eingeführt haben oder you name it, haben wir auch mit niemandem gesprochen. So. Und Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, also wirklich einen kompletten digitalen Onboarding-Prozess weltweit. Mhm. Und da sind wir mit Hochdruck dran.
Und dann vielleicht noch eine letzte Frage, so diese ganzen Challenger in diesem Bereich, also so im digitalen Bereich, so vielleicht Freeletics oder Runtastic und so weiter. Wie steht ihr zu denen? Machen die euren Markt kaputt oder ist das eher eine Ergänzung und jemand, der, weiß nicht, Freeletics nutzt, geht trotzdem auch ins Fitnessstudio?
Ich glaube, dass es eine absolute Ergänzung ist. Das, was wir halt einfach sehen, ist, und das sehen wir auch an den Zahlen jetzt nach dem Lockdown, für diejenigen, die ins Fitnessstudio gehen oder insgesamt eine Sportfazilität dorthin gehen, für die ist es auch immer ein soziales Umfeld. Es ist ein Erlebnis, ich möchte irgendwie connected sein, es ist vielleicht nicht meine zweite Familie, aber es ist schon was anderes. Und ich denke, und daran arbeiten wir halt auch. Die Fitnessindustrie ist ja wirklich aus dieser Bodybuilder-Szene hin zu einer Lifestyle-Industrie geworden. Und wir glauben halt, dass eben jenseits dieser 10 Millionen, 10 oder 11 Millionen Mitglieder, gibt es halt noch ein ganz anderes Potenzial. Ich habe es irgendwie mal bei Uber gehört, dass die letztendlich, dass die einen Markt komplett neu definiert haben, also dass sie nicht einen Marktanteil bekommen haben, sondern dass sie halt diesen Markt komplett neu definiert haben. Und wir denken halt auch, dass das Potenzial, dass Menschen in Deutschland wirklich aktiv Sport machen, das liegt halt einfach viel, viel größer, viel, viel höher. Das ist nicht bei 10, sondern es ist vielleicht irgendwie bei 30, 40 Millionen. Und deswegen denken wir halt auch weiter. Wir haben zum Beispiel ein Firmensportangebot, was wir ganz anders gedacht haben als, du hast es ja jetzt irgendwie, du hast ja Urban Sports Club erwähnt. Wir haben uns halt sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie kann man als Unternehmen eigentlich Mitarbeiter dazu zu motivieren, Sport zu machen, weil das ist ja Kern unserer DNA. Und wir sind halt auf die Idee gekommen zu sagen, hey, dieses Konzept ist eigentlich total falsch, dass man hergeht und sagt, ich als Unternehmen zahle ich den Mitarbeiter 40 Euro für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. So, und dann gehen die doch nicht hin. So, das, was wir umgedreht haben, und das bieten wir jetzt irgendwie als MySports Sponsoring an, dass wir diejenigen, die wirklich aktiv sind, und das kann irgendwie, sie können ins Fitnessstudio gehen, sie können 10.000 Schritte am Tag laufen, sie können Fahrrad fahren, sie können schwimmen gehen. Und wenn man das getrackt hat, dann bekommen sie eine Belohnung. Und das funktioniert bei uns so unglaublich gut. Wir haben irgendwie eine Aktivitätsrate, also 80% unserer Mitarbeiter erreichen 100% dieser Zielerreichung. Also sind wirklich aktiv. Also das heißt, es ist unglaublich stark. Und daraus haben wir dann irgendwie Anfang des letzten Jahres haben wir daraus wirklich ein Produkt gebaut und bauen das letztendlich irgendwie in unser Ökosystem mit ein. Also das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende mit unseren Ideen, was man denn irgendwie in so einem Gesamtökosystem eigentlich bauen kann und wie man dort irgendwie integrieren kann.
Nee, also wirklich super spannend. Die Versicherung, also Krankenversicherung, spielen die bei euch irgendeine Rolle?
Perspektivisch sicherlich.
Ja,
weil es ist das Gleiche. Nee, noch nicht. Also wir haben mal mit einigen haben wir schon mal irgendwie Gespräche geführt. Und es ist aber das gleiche Prinzip. Das, was eigentlich eine Krankenversicherung oder ein Unternehmen haben möchte, ist, verifizierte Sporteinheiten, weil dann kann ich auch irgendwie sagen, dann hat es sowohl den Mitarbeiter als auch dem Unternehmen oder der Krankenkasse wirklich was gebracht. Und das ist ein Riesenfeld, was da noch vor uns liegt.
Super. Du, also ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir sind ja schon weit über die Zeit. Du hast mir aber im Vorfeld auch gesagt, ihr sucht Mitarbeiter. Nee, das war super spannend. Ne? Aber vielleicht musst du dazu nochmal einen Satz sagen, ihr sucht Mitarbeiter und vielleicht kannst du damit auch nochmal kurz, du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, eure Teamkultur nochmal beschreiben.
Ja, wir suchen Mitarbeiter. Und ich glaube, das Schöne oder das Besondere, was wir immer wieder sehen, was neue Talente bei uns einfach toll finden, ist diese Verbindung aus Sport, Fitness und Technologie. Also wenn man irgendwie eine Passion für beides hat, dann kann man das bei uns unglaublich gut ausleben. Und ich denke, dass auch gerade, ich meine, gut, da sind wir jetzt nicht die Einzigen, aber Corona hat uns wirklich als Unternehmen auch insofern weitergebracht, als dass wir flächendeckend nicht nur im R&D-Bereich, sondern wirklich im gesamten Unternehmen verstanden haben, dass dass eine flexible, also dass der Standort keine Rolle mehr spielt oder keine Rolle spielen muss. So, und das, damit meine ich nicht, dass es nur remote, nur Homeoffice, nur in deiner eigenen Wohnung, dass das irgendwie die absolute Prämisse ist, sondern wir versuchen halt wirklich zu sagen, hey, du kannst bei uns überall arbeiten. Du kannst länderunabhängig, du kannst auf deinem Hausboot arbeiten, du kannst aber auch im Coworking Space arbeiten, wenn du einfach ein soziales Umfeld haben möchtest. Und insofern, Leute, wo auch immer ihr auf der Welt seid, wenn ihr, wenn euch das irgendwie angesprochen hat, bewerbt euch gerne bei uns. Wir suchen in allen Bereichen motivierte und tolle Talente.
Cool. Also Daniel, sehr, sehr spannend, was ihr macht. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es bei euch weitergeht. Da steckt so viel Potenzial drin, glaube ich. Deswegen dieses Nachfragen eben auch mit dieser recht ungewöhnlichen Finanzierungsrunde, finde ich. Also wir bleiben einfach mal in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
Mache ich sehr gerne. Vielen Dank.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, und damit sind wir durch für heute. Das war Daniel Hanelt, der CEO von Sport Alliance. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es ein tolles Gespräch. Das habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Deswegen gab es auch nur einen Gast. Wir haben einfach ein bisschen länger gesprochen. Das Thema hatten wir ja noch nie im Podcast. Von daher, ich hoffe, es hat euch interessiert. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Überlegt doch einfach mal, wer in eurem Bekanntenkreis sich interessieren könnte für diesen Podcast. Vergesst bitte auch nicht, uns zu abonnieren. Und ich habe es ja heute Morgen schon gesagt, gebt uns auch gerne Feedback, entweder via LinkedIn oder auf unserer Webseite www.startupinsider.de findet ihr ein Kontaktformular und dort dann gerne Anregungen, Wünsche, Vorschläge für Gäste, Vorschläge für Themen oder auch Kritik einfach äußern. Wir lesen das alles, wir freuen uns sehr, wenn ihr dadurch Teil werdet von diesem Podcast und wir sind natürlich immer darum bemüht, uns zu verbessern. Von daher vielen Dank auch schon mal dafür und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Agicap. Liquiditätsplanung ist das A und O für jedes Startup. Buche jetzt eine Demo über agicap.com/de und erwähne den Startup Insider Podcast und du erhältst 10% Rabatt auf dein Jahresabo. Mache jetzt Schluss mit fehleranfälligen Excel-Listen.